Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Hallo zusammen, ich grüße Sie. Die BBC hat den Literaturklassiker Herr der Fliegen neu verfilmt. Das ist jetzt eine Serie geworden, die einen richtig fertig machen kann beim Gucken.
Ihr wart alle im Flugzeug?
Ja, waren wir. Viel wichtiger ist, herauszufinden, wo wir sind.
So ein Blödsinn.
Wer will sich mir anschließen?
Wir müssen die Kleinen denken, weil ihr sich nicht um sich selbst kümmern könnt.
Für wen hältst du dich?
Kinder, die in der Wildnis auf sich gestellt sind und eine wahre Steinzeitbarbarei entfesseln. Unsere Kritikerin nimmt sich dieses Werk gleich mal vor. Und wir sprechen mit einer Undercover-Reporterin, die sich 8 Monate in eine brutale Nazi-Gruppe einschleusen konnte. Das und mehr jetzt im Kompressor. Herzlich willkommen dazu. Die verstorbene Rita Süssmuth ist heute mit einem Staatsakt geehrt worden, haben Sie in den Nachrichten gehört. Bundespräsident Steinmeier hatte diesen Staatsakt für die frühere CDU-Politikerin angeordnet und sie als leidenschaftliche Kämpferin für die Demokratie gewürdigt. Zu Rita Süssmuths wichtigsten politischen Leistungen gehört ihr Umgang mit der AIDS-Epidemie in den 1980er Jahren. Da war sie als Gesundheitsministerin gefragt.
Und von daher denke ich, es ist ein sehr schwieriges Stück Politik für den Schutz der Gesunden, aber auch für die Betreuung der Kranken und der Infizierten in gleicher Weise einzutreten. Und mein Hauptanliegen ist es, dass wir hier nicht zu einer Politik der Aussätzigen kommen, dass AIDS-Kranke oder gar schon AIDS-Infizierte wie Aussätzige behandelt werden.
Rita Süssmuth, man muss immer bedenken, dass damals HIV-Positive oder überhaupt die Epidemie als Schwulenseuche bezeichnet wurde mit entsprechenden Folgen für die Betroffenen. Und miterlebt hat diese Zeit damals der Autor und Queer-Aktivist Johannes Kram, bekannt auch als Nollendorf-Blogger. Willkommen im Studio, hallo.
Ja, vielen Dank, hallo.
Herr Kram, damit wir diese Zeit nochmal besser verstehen, 1985 wurde ja Rita Süssmuth dann Gesundheitsministerin, da gab es zum Beispiel Vorschläge aus Bayern wie Zwangstests, Meldepflicht, gar Isolierung für HIV-Positive. Was hat Süssmuth da gemacht und wie kam das in der schwulen Community an?
Na, Vorschläge klingt jetzt ein bisschen harmlos. Das war schon fast auch der Mainstream. Also man hat erwartet, dass die Schwulen doch jetzt mal endlich aufhören können mit dem Sex jetzt, wo es ja so schlimm ist. Und man muss einfach auch mal sagen, dass die Zeit damals ja auch eine ganz andere war, dass Schwule sowieso wie Aussätzige behandelt worden ist. Man hat über schwulen Sex gar nicht sprechen können. Und in der Zeit, wo es so aussah, als ob sich die deutsche Politik wirklich für eine Politik der Ausgrenzung entscheiden würde und man das natürlich auch von der CDU-Gesundheitsministerin erwartet hätte, hat sie sich komplett dagegen gestemmt. Und man weiß heute, dass es ganz knapp war. Also die Politik hätte auch ganz anders aussehen können. Und sie hat das damals durchgeboxt. Und das macht sie zu einer historischen Persönlichkeit, finde ich.
Wie hat sie das angestellt? Wie hat sie das gemacht? Wie hat sie diese Überzeugungsarbeit offensichtlich bei ihren eigenen Hardlinern in der Partei geleistet?
Na, es war eine gläubige Katholikin und sie hat es immer auch mit dem Menschenbild, also sie hat es auch mit dem Konservatismus begründet und das war natürlich sehr geschickt. Also sie war immer den Menschen zugewandt und hat gesagt, wir müssen uns um die Menschen kümmern, wir müssen uns um die Würde der Menschen kümmern. Das gilt sowohl für die, die infiziert sind, als auch für die, die nicht infiziert sind. Und sie war natürlich, sie war vor allem kämpferisch und sie hat sich was getraut und ich finde, alle würdigen sie heute und ja klar, sie war eine Kämpferin für Demokratie, wer ist das nicht? Aber sie hat wirklich für etwas gekämpft, wo man für kämpfen musste und wo es tatsächlich anders ausgegangen wäre. Die Geschichte wäre wahrscheinlich anders verlaufen.
Mhm. Also ich muss sagen, ich glaube, man hat sie auch damals erst unterschätzt. Man hat ihr das gar nicht so richtig zugetraut. Was sie ja auch wirklich geleistet hat, das war vor allem Aufklärung. Denn gerade bei HIV und AIDS war ja Aufklärung wirklich das zentrale Element, dass man überhaupt dann diese Ideen ja auch als absurd eigentlich sich herausstellen. Warum soll man jemanden isolieren, der einen überhaupt gar nicht anstellt? Stecken kann, völlig alberne Vorschläge, wenn sie nicht so dramatisch gewesen wären. Dann gab es eben diese Kampagne von ihr auch angestoßen, gib AIDS keine Chance oder auch Safer Sex mit Kondomen. Vielleicht hören wir ganz kurz einen Werbeclip von 1989 gedreht im Supermarkt. Ingolf Lück spielt da einen verschämten Mann, der Kondome unauffällig unter die Einkäufe legt. Ja, und hinter ihm dann eine ältere Frau zu sehen, bis die Kassiererin dann dieses Produkt entdeckt und ganz im Stil von Hella von den Sinnen dann Folgendes macht.
Tina, was kosten die Kondome?
3,99.
Nein, 2,99. Die sind im Sonderangebot.
Tschüss.
Kondome schützen.
Also ich glaube, der eine oder andere hat das vielleicht wirklich noch im Ohr damals. Das ist natürlich jetzt im Rückblick irgendwie witzig, aber das Thema war natürlich alles andere als witzig und man hätte es vor allem auch nicht mit der CDU verbunden. Also würden Sie sagen, das ist auch ein Stück weit Rita Süssmuths Handschrift?
Total Rita Süssmuths Handschrift. Ich meine, es wurde ja damals nicht nur über Kondome nicht gesprochen, es wurde damals über Sex nicht gesprochen, es recht nicht über schwulen Sex. Also was Rita Süssmuth hier gemacht hat, ist eine Kulturrevolution. Sie hat völlig gegen den Mainstream, völlig gegen die Erwartung ihrer eigenen Partei das ermöglicht. Und es ist nicht nur Aufklärung, es ist auch ein Zeichen an die schwule Community gewesen, ja, ihr habt ein Recht, Sex zu haben. Sex ist auch für euch etwas, was ein Menschenrecht und ihr müsst es nicht verteufelt bekommen. Man hat damals zu ihr gesagt, ja, was schlagen Sie denn vor mit der Pandemie? Dann hat man ihr gesagt, die Schwulen sollen halt enthaltsam sein. Hat sie gesagt, ihr spinnt wohl, das machen wir nicht. Ja, also das heißt, in diesem Ton hat sie dafür gekämpft und sie hat überhaupt dafür gesorgt, dass sich Schwule, und ich war damals ein junger Schwuler, der überhaupt Sex ohne AIDS gar nicht kannte. Das heißt, es war vorher schwuler Sex schon mit Schuld und mit Scham belastet und jetzt war es mit Tod belastet. Und dass sie überhaupt dafür gekämpft hat, dass man über Sex reden konnte und wie man sich nicht mit AIDS ansteckt, das war etwas ganz Entscheidendes, was wahrscheinlich niemand außer ihr so geschafft hätte.
Und sie hat ja auch, sagen wir mal, diese Verbindung gehalten zur Community, auch nachdem dann in den 90ern die AIDS-Krise als überwunden galt, auch wenn sie es vielleicht im Einzelnen natürlich nicht war, aber man hat sozusagen mehr verstanden, mehr Aufklärung gehabt. Sie war ja auch Ehrenvorsitzende der Deutschen AIDS-Stiftung. Heute, Sie haben es vorhin ja ein bisschen angedeutet.
Ich glaube, der AIDS-Hilfe, glaube ich. Aber
ja, Entschuldigung, ja. Heute ist es ja so, dass sich tatsächlich eigentlich alle auf Sie einigen können, dass sie als mutig bezeichnet wird von allen Richtungen, obwohl sie eben damals so kämpfen musste. Wie sehen Sie diese Entwicklung?
Ja, ich finde es ein bisschen heuchlerisch, ne, dass man sie jetzt für alles lobt, aber nicht zugibt, dass man damals auch auf der anderen Seite stand und dass man auch von ihr bekehrt werden musste. Also ich finde auch schade, dass das heute an dem Tag nicht noch mehr rausgekehrt worden ist. Ich meine, man muss sich vorstellen, Rita Süssmuth hat damals schon in den 80ern gefordert, dass es Gesetze gibt, die geschlechtsneutral sind. Ja? Also was heute so als der absolute woke Scheiß diffamiert wird, ja, hat damals schon Rita Süssmuth gefordert. Also wenn man sich auf Rita Süssmuth bezieht, dann soll man sich bitte auch auf die Themen beziehen, für die sie gekämpft hat und für die sie bis zum Tod gekämpft hat. Und sie hat auch begriffen, dass das Thema AIDS nicht vorbei ist. Also erstmal gibt es noch AIDS und zweitens mal geht es auch heute darum, dass wir anders über Sexualität sprechen müssen, dass es über Sex überhaupt gesprochen werden muss, dass es um ein positives Selbstwertgefühl geht. Und viele Leute wie ich haben Sex nie anders als unter dieser AIDS-Bedrohung kennengelernt. Und es ist schwer, das weiß ich von vielen Schwulen, überhaupt eine natürliche Beziehung zur Sexualität herzustellen. Und das ist auch heute noch Aufgabe der AIDS-Hilfe. Und auch darin hat Rita Süssmuth die Community, aber auch die AIDS-Hilfe tatkräftig unterstützt.
Klare Worte. Heute am Tag des Staatsaktes für Rita Süssmuth in Berlin. Und zwar von Johannes Kram, Blogger und Autor, über die Bedeutung eben auch von Rita Süssmuth. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Vielen Dank.
Eine Jungsgruppe überlebt als einzige einen Flugzeugabsturz, strandet auf einer einsamen Insel in den Tropen, versucht sich dann in Demokratie und landet schnell beim Recht des Stärkeren. Das ist, stark verkürzt natürlich, die Handlung von Herr der Fliegen von William Golding. Und nun läuft eine Adaption von Lord of the Flies ab heute erstmals in Serienform bei Sky bzw. Wow TV. Deutschlandfunk Kultur, Film und Serienkritikerin Anna Wollner hat die 4 Folgen schon angeschaut. Hallo Anna.
Hallo Max.
Wie ist dieser Stoff hier umgesetzt?
Es ist vor allem der Versuch, Beklemmung zu erzeugen durch den Kontrast der Bilder und der Geschichte. Die Welt, die wir hier sehen, diese Insel, die ist auf der einen Seite wunderschön, also wirklich so paradiesische Sandstrände im Hintergrund, der Urwald, ziemlich viel Kriechtiere, Insekten, aber das sind eigentlich keine großen Feinde. Das Ganze ist in krass satten Farben, also wirklich rot, schwarz, orange, grell, grün, und die Natur ist hier ausnahmsweise nicht der Gegner, sondern nur der Schauplatz. Der Schauplatz nicht für einen Urlaub, sondern für so ein abtrünniges menschliches Verhalten, denn die Insel wird zur Bühne, auf der die Moral langsam zerfällt. Das erinnert tatsächlich, fand ich mal, an Terrence Malick, später an Mad Max, und ist unterlegt mit so bedrohlich wirkender Musik von natürlich Hans Zimmer als Klangteppich.
Ich muss sagen, also wo du es schon aufzählst, Lost kam mir auch sofort in den Sinn, diese verrückte Serie. Ne? Warum interessiert uns das überhaupt noch, wenn es eben auch schon so viele Varianten davon gibt?
Ja, weil die Serie weniger von der einsamen Insel erzählt als von Gruppen, also wirklich von Hierarchie, Angst und Macht. Es gibt blutige Schweinejagden, halluzinogene Trips, plötzliche Ausbrüche schockierender Gewalt und Diskussionen um Führungsqualitäten, zum Beispiel als ein Feuer nicht rechtzeitig entfacht war bzw. ausgeht, um potenziell Hilfe zu holen, weil Nahrungsbeschaffung für einen der Jungs für Jack wichtiger war.
Shut up, fatty. We needed meat and we got meat. I am sad the fire went out, but I hope we deserve some thanks for finding meat.
Thank you. Thank you for keeping me prisoner on your island.
There will be no assurance!
What if there isn't, you idiot? What if that was our chance to be saved?
No! No! No!
Jack! Jack! You always have to keep talking! Talking! You don't have no conscience. No one has to listen.
Do not hit him again!
Ja, man hört hier schon, wie schnell das Ganze in Gewalt umschlägt. Man kann das auch schon als Kommentar zu toxischer Männlichkeit und sozialem Druck lesen. Ein Spiegel auch der modernen Gesellschaft. Das macht die Serie, fand ich, zu so einer Art Labor. Man beobachtet, wie Regeln entstehen, wie sie verschwinden, wie sie gebrochen werden und wie dünn diese Regeln dann auf einmal auch sind. Und diese Lesart passt auch zur Inszenierung. Jede Folge folgt einer anderen Figur, einem anderen Jungen, als würde die Moral selbst so ein bisschen die Perspektive wechseln in der Erzählung.
Und ja, was würdest du sagen, macht dieser Perspektivwechsel mit einem selber beim Gucken?
Das suggeriert schon eine Nähe zu den Jungs und zeigt auch die Entwicklung. In der ersten Folge, da geht es um Piggy, der übergewichtige, brillentragende Asthmatiker, der sowas wie die moralische Instanz ist. Der handelt klug, rational, der fackelt nicht lange, der ist der Organisator, wird aber aufgrund seines Aussehens gehänselt, nicht ernst genommen. In der zweiten Folge geht es um Jack, der später zum brutalen Anführer wird und seine Schergen um sich schart. Der ist sowas wie das Symbol der Gewalt, der beruft sich immer wieder auf seinen Vater in Reihe und Vier. Da geht es um Ralph und Simon. Neu, etwas tiefer als der Roman, sind auch diese Hintergrundgeschichten der Jungs, also diese Backstories in den einzelnen Episoden, die untermauern und erklären ein bisschen plump das Handeln auf der Insel. Jack zum Beispiel stand aus einem lieblosen Elternhaus. Ralph, der so ein bisschen als Alpha-Männchen daherkommt, für den hat man auf einmal Mitleid, weil seine Mutter an einer schweren Krankheit verstorben ist. Simon ist psychisch labil, weil sein Vater ihn misshandelt und manipuliert hat. Also man versucht, das Handeln so ein bisschen moralisch zu unterfüttern.
Du hast ja die toxische Männlichkeit angesprochen. Also da vielleicht, dass wir das auch nochmal griffiger kriegen. Wie verhält sich jetzt die Serie zu unserer Gegenwart?
Sie ist schon auch sehr anachronistisch, zeitlos und analog. Also es gibt kein Aufwerten durch ein erzählerisches Verlegen in die Gegenwart. Aber da tun die Macher auch gut dran, dass das eben wirklich auf diesem Mikrokosmos-Insel alles spielt. Und es wird auch endlich mal Zeit zu nennen, wer dahinter steht. Das ist nämlich Jack Thorne. Der hat das Ganze jetzt adaptiert, eben jener Showrunner und Autor, der im vergangenen Jahr mit der Serie Adolescence für Aufsehen gesorgt hat. Das waren diese vier Folgen als One-Shot mit einem ähnlichen Thema, nämlich wie aus Kindern Monster werden. Und bei Adolescence waren es die Umstände und die Erziehung, die den Jugendlichen zum Mörder gemacht haben. Hier werden die Kinder zu Monstern, weil sie Menschen sind und diese Gewaltspirale auch nach William Golding einfach in der Natur der Sache liegt.
Also ich muss sagen, das Ganze ist ja wirklich opulent und vor allen Dingen auch sehr langatmig. Also wenn man es jetzt negativ ausdrücken würde, also es ist sehr, sehr, man lässt sich Zeit sozusagen. Es gab ja auch schon mehrere Kinoverfilmungen von diesem Stoff, Lord of the Flies. Also wie würdest du sagen, schneidet die Serie da jetzt im Vergleich ab?
Ja, da muss ich dir tatsächlich recht geben. Ich fand es auch so ein bisschen unnötig, aufgeblasen mit diesen viermal knapp eine Stunde. Aber diese Erweiterung mit den Hintergrundgeschichten zeigt dann halt auch wieder doch, wie Klasse und Erziehung das Verhalten der Kinder beeinflussen. Im Vergleich zu den Filmen verschiebt die Serie auch den Fokus. Also sie interessiert sich viel mehr für die Innenwelten der Jungen als das Drumherum. Also die Herkunft, wo kommen diese Unsicherheiten her, dieses Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Da wird das Ganze schon ja psychologischer, weg vom Schockieren wollen, mehr Richtung stilles Entgleiten der Moral. Und sie zeigt übrigens auch wirklich großartig gespielt von den ganzen Jungschauspielern, wie Kinder zu Tätern werden. Ich sehe das schon auch ein Stück weit als Warnung vor Gruppendenken mit moralischer Gleichgültigkeit. Also diese Insel, die hier gezeigt wird, die ist eigentlich gar nicht so weit weg. Die liegt auch ja in den Kommentarspalten im Internet, im Klassenzimmer. Die ist tief in unserer Gesellschaft verankert und das finde ich eigentlich das Erschreckende daran. Und deswegen ist diese Serie, obwohl die Vorlage so alt ist und obwohl es so anachronistisch erzählt ist, mit einer gewissen Relevanz verbunden.
Und es sind ja wirklich nur Jungs, ne?
Es sind nur Jungs.
Findest du das richtig, dass man da nicht vielleicht auch Frauen mit einbaut oder Mädchen?
In dem Fall finde ich es gut, weil es sonst eine vollkommen andere Dynamik bekommen hätte. Und das war ja auch das, was Golding in den 50ern schon im Roman festgeschrieben hat.
Jedenfalls unbedingt im Original gucken, denn also allein der britische Akzent der Jungs ist auch wirklich, also es macht schon Spaß, dem zuzuhören. Lord of the Flies, ab heute auf Sky bzw. Wow TV abrufbar, besprochen von Anna Wollner, unserer Kritikerin. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Eine Undercover-Reportage macht gerade Furore. Sie zeigt die unfassbare Verrohung von Jugendlichen innerhalb einer faschistischen Gruppe. 8 Monate lang hatte sich die erfahrene Investigativreporterin Angelique Geray für den Stern und RTL Plus als Maulwurf bei der Nazi-Organisation Letzte Verteidigungswelle als Mitstreiterin ausgegeben. Dann musste sie die Polizei einschalten, weil Verbrechen geplant wurden. Und jetzt im März beginnt auch der Prozess gegen Mitglieder der Gruppe. Aus Gerays Aufzeichnungen und Erlebnissen ist der Podcast Braune Kinderzimmer Undercover bei jungen Nazis entstanden. Und Angelique Geray ist selbst Autorin und Host. Willkommen im Kompressorstudio.
Hallo, ich freue mich. Danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Undercover bei Nazis, das erfordert viel Mut und auch eine sehr gute Vorbereitung. Beides hattest du offensichtlich. Du konntest bei dieser Gruppe landen.
Die letzte Verteidigungswelle. Die sind alle zwischen 14 und 21.
So, ihr Juden, ja, ich bin Yannick, 18 Jahre alt, bin ein richtiges Junge, Skinhead und ja, hi Hitler.
Yannick, der da spricht, ist einer davon. Mit ihm fängt mein Weg in die letzte Verteidigungswelle an, kurz LVW.
Angelique, wie kamst du gerade auf diese LVW und wie hast du Yannick kontaktiert?
Also die letzte Verteidigungswelle ist mir in einer Chatgruppe über den Weg gelaufen, weil Yannick dort Werbung gemacht hat für seine eigene Kameradschaft. Ich war zu dem Zeitpunkt in ungefähr 30 solcher WhatsApp-Gruppen, Telegram-Gruppen, Signal-Gruppen. Aber die LVW war irgendwie anders, weil sie besonders radikal waren und deswegen war natürlich mein Interesse geweckt. Ich habe dann Yannick angeschrieben in einer Privatnachricht und habe mich vorgestellt als Kameradin, die sich für die letzte Verteidigungswelle interessiert und ob man denn mitmachen kann. Und so ist ein Gespräch entstanden, weil er, glaube ich, froh war, dass die Gruppe wächst erstmal und dass sich besonders eine Frau dafür interessiert. Und nach hat er mir über die Gruppe erzählt, aber auch über sich selbst, also Privates von ihm.
Aber hat es nicht gerade auch Misstrauen geweckt, dass sich eben eine Frau meldet, was normalerweise eher nicht passiert oder selten?
Frauen in der Szene sind recht selten, das stimmt, aber es gab so eine Dynamik in diesen Chatgruppen, dass jede Gruppe wachsen wollte und deswegen hat man, glaube ich, nicht so richtig überlegt.
Und das, obwohl die ja Straftaten begehen wollten und das auch relativ offen in diesen Gruppen kommuniziert haben, oder?
Das erste Video, was ich gesehen habe von Yannick, war, glaube ich, dass er mit Kameraden durch die Stadt gelaufen ist, mit einer Schreckschusspistole durch die Gegend geballert hat und Sieg Heil der LVW gerufen hat. Also sie waren recht offenherzig, was ihren Content angeht.
Liegt es daran, dass sie auch eben so jung waren und unerfahren, man könnte auch sagen naiv, vielleicht sogar ein bisschen dumm?
Ich glaube schon, dass viel Naivität mitspielt, aber ich glaube auch, dass sie sich wirklich sehr sicher gefühlt haben, weil es wahrscheinlich niemand gab, der diese Videos gelöscht hat, der die Videos gemeldet hat. Und das habe ich auch im Gespräch mit Yannick immer wieder gemerkt. Mhm. Also es gab keine Scheu, auch die Sachen beim Namen zu nennen.
Und dann hatte er offenbar Vertrauen gefasst nach einigen Nachrichten, weil du dich ausgegeben hast als Kameradin. Aber er hat doch bestimmt gefragt, wer bist du, woher kommst du, was arbeitest du, wer sind deine Eltern etc. Und das war eine perfekt durchgestylte Lügengeschichte dann, oder?
Lügengeschichte würde ich es nicht nennen, das ist eine Tarnung. Meine Tarnung heißt Isabel, ist eine junge Frau, die kommt aus Berlin und arbeitet im Pflegebereich. Ganz genau in einer Demenz-WG, arbeitet also im Schichtdienst und das hilft mir auch, so eine Tarnung aufrechtzuerhalten. Und diese Tarnung benutze ich schon ein paar Jahre in der rechtsextremen Szene. Das heißt, ich kann recht schnell antworten und das ergibt auch dann alles Sinn im Gespräch. Deswegen hat es, glaube ich, gut funktioniert, er hat es mir abgekauft. Das Einzige, wo ich natürlich gehadert habe, war das Alter. Die Kameraden, die ich da getroffen habe, die sind jünger als ich, viel, viel jünger. Aber ich hatte das Gefühl, sie hatten dann gedacht, das unterstützt eher, weil Mensch, jetzt machen sogar die Erwachsenen mit.
Mhm. Trotzdem erstaunlich finde ich, dass es so lange geklappt hat, 8 Monate lang. Wann hast du jetzt zum ersten Mal physisch dich getroffen mit jemandem?
Den ersten richtigen Kontakt hatte ich im Januar 2025. Da wurde ich eingeladen auf eine Fahrt nach Tschechien mit eigentlich 5 Kameraden von der letzten Verteidigungswelle. Und der Plan war, Waffen zu kaufen, illegale Waffen in Tschechien, an der deutsch-tschechischen Grenze. Und ganz konkret hatten sie den Plan, sogenannte Kugelbomben zu kaufen. Also vielleicht hast du die schon mal gesehen.
Kennt man aus Silvester.
Genau, ja. Und da gab es ja furchtbare Berichte auch darüber, die sind gefährlich. Dazu wollten sie Schlagringe kaufen. Sie wollten sich eindecken, eben für eine ganz spezielle Aktion, von der ich gehört habe. Und ich dachte mir, als die Einladung kam, Jackpot. Weil dann kann ich endlich mal testen, ob die Tarnung funktioniert und ob die das wirklich ernst meinen.
Und sie meinten es ernst, offensichtlich. Die Tarnung hat funktioniert. Und dann hast du die Notbremse ziehen müssen letztlich, ja?
Genau, weil die Pläne dann wirklich so konkret waren. Also der Plan war, ein Geflüchtetenheim in Senftenberg in Brandenburg, also Zitat, in die Luft zu jagen. Ja, es sollten dabei Menschen sterben. Das war der ganz konkrete Plan. Es war eine Grenze erreicht. Und es ist auch nicht gang und gäbe, dass man als Journalistin eben so eng mit Ermittlungsbehörden zusammenarbeitet. Aber dieses Mal war es anders, weil es eben um Verantwortung geht, auch ab einem gewissen Punkt. Und ich habe mich auch mit einem Kollegen unterhalten und der hat zu mir gesagt, wenn man das nicht meldet, stell dir vor, die machen das wirklich. Hm. Und am Ende klebt Blut an deinen Händen. Und das wollte ich natürlich auf keinen Fall.
Also es war natürlich notwendig dann, dass es überhaupt 8 Monate lang, sagen wir mal, ging, ohne etwas zu melden. War das, würdest du sagen, war das Glück? Also oder hast du sogar verhindern können, dass Straftaten in dieser Zeit passieren?
Also ich glaube schon, dass wir einige Straftaten verhindern konnten, allem voran natürlich diesen geplanten Anschlag auf das Geflüchtetenheim. Es gab aber immer wieder auch Taten, also in der Gruppe haben sie von Aktionen gesprochen. Und Aktionen, das war mir relativ schnell klar, das sind nicht Kleinigkeiten, das sind eigentlich immer Straftaten von wir sprengen jetzt einen Briefkasten über wir demolieren eine Geflüchtetenunterkunft mit Böller oder wir sprühen Hakenkreuze an Unterführungen, also solche Straftaten. Und da konnten wir natürlich einige von erstmal dokumentieren, weil die Polizei und die Ermittlungsbehörden das überhaupt nicht auf dem Schirm hatten. Natürlich musste ich mich durch diesen riesigen Wust an Chatnachrichten, an Sprachnachrichten, an Bildern, an Videos erstmal durcharbeiten und wie so eine große Mindmap erstellen, wo denn die letzte Verteidigungswelle überall aktiv ist und dass das wirklich alles zusammenhängt. Mhm. Und das war den Ermittlungsbehörden bis zum Schluss nicht klar.
Kannst du denn sagen, wo das überhaupt alles war? War das in Thüringen hauptsächlich oder in welchen Gegenden?
Ja, es spielt in Mecklenburg-Vorpommern, es spielt in Brandenburg, es spielt in Thüringen, es spielt in Sachsen, also ganz viele Bundesländer, die da involviert sind.
Aber eben nur Ostländer und diese Gruppen sind dort eben auch weiterhin die aktivsten, richtig?
Ja, also ich bin kein großer Fan davon, das als so ein Ostproblem abzutun, weil ich glaube, wir haben bundesweit ein Problem mit Rechtsextremismus und ich glaube, es ist nicht mehr die Zeit zu sagen, das ist ein reines Ostproblem.
Hm, das mit Sicherheit nicht, aber diese Radikalität, die ist ja schon verblüffend. Dann, dass man überhaupt, dass diese Gruppen agieren können, offensichtlich, wenn du sagst, die ballern auf offener Straße rum, das sind ja Sachen, die müssen ja auch erstmal toleriert werden von der Gesellschaft. Wir kommen später im späteren Teil des Gesprächs auch noch ja, zu den Ursachen oder vielleicht auch, wie sowas überhaupt entstehen kann. Vielleicht, dass wir jetzt als kleinen Anreißer sozusagen noch die Info bekommen, wie hast du die Gruppe konkret auffliegen lassen? Also, dass das einfach gemeldet, dann kam der Staatsschutz vorbei oder wie lief das?
Nee, so einfach war es leider nicht, aber ich habe ja gesagt, irgendwann war eine Grenze erreicht und dann mussten wir uns an die Ermittlungsbehörden wenden und da die Pläne tatsächlich so konkret waren, hatten die auch einen, ich sag mal, Handlungsdruck und dann musste es auch recht schnell gehen, aber dann war erstmal einer aufgeflogen. Also vielleicht erinnert man sich, im Februar, glaube ich, letztes Jahr, gab es eine Hausdurchsuchung im Landkreis Meißen und da wurden dann diese Kugelbomben gefunden. Dann war erstmal eine Schachfigur sozusagen aus dem Spiel genommen, aber die letzte Verteidigungswelle hatte ja noch viel mehr Mitglieder, die auch Dinge geplant haben. Wir haben das Spiel dann weitergespielt und ich konnte auch, also verblüffenderweise, noch einige Monate weiter in diesem Chat mitlesen. Und das war natürlich mein großes Glück, um weiterhin auf dem Laufenden zu bleiben und immer einen Schritt voraus auch zu sein.
Ja, und nicht nur Glück, sondern offenbar eben auch Geschick, Handwerk. Und du sprichst ja auch immer von wir. Vielleicht noch 1-2 Worte zu deinen Mitstreitern im Hintergrund?
Ja, ich meine, so eine Recherche kannst du nicht alleine machen. Das ist ganz klar. Ich hatte professionelle Hilfe von dem Recherchekollektiv Recherche Nord, die sich seit Jahren mit rechtsextremen Netzwerken auseinandersetzen, die dokumentieren, was Neonazis machen, wenn sie unter sich sind. Dazu hatte ich natürlich ein ganz tolles Team an Redaktionen, an Anwälten, die uns auch beraten haben, weil ich meine, so eine Recherche kann man auch nur machen, wenn man eben in der privilegierten Situation ist, so ein großes Haus auch im Rücken zu haben. Weil ich weiß genau, es gibt so viele Kolleginnen und Kollegen, die jeden Tag rechtsextreme Machenschaften dokumentieren und die haben nicht diese Power im Rücken und die braucht man einfach, um sicher zu sein.
Der Podcast Braune Kinderzimmer, undercover bei jungen Nazis, erzählt, was Investigativreporterin Angelique Giray während einer 8-monatigen Undercover-Recherche bei der Nazi-Gruppe Letzte Verteidigungswelle erlebt hat. Nochmal willkommen hier im Studio.
Hallo zurück.
Ja, Angelique, wir haben schon ein, zwei Namen aus der Gruppe gehört. Das sind vor allem sehr junge Männer, die schon komplett gehirngewaschen sind und diesen Wahnsinn glauben, den sie da verbreiten. Und dass diese jungen Nazis wirklich gefährlich sind, das kann man im Podcast auch direkt hören.
Für uns Rechtsextreme, wir glauben ja keine Lügen, ne? Wir glauben ja an die Wahrheit. Und für uns gibt es was, das ist eine rechtsextreme Band, Erschießungskommando. Und für uns Neonazis gibt es Tag X, wo wir alle rausgehen, sei es mit Waffen, Schusswaffen, Messern, irgendwas, um dort jeden einzelnen einfach zu schlachten.
Das ist Yannick, über den du in der Nazi-Gruppe ja aufgenommen wurdest. Wie hat er sich so radikalisiert? Wie konnte das passieren?
Also mein Eindruck war, dass er in einem Umfeld aufgewachsen ist. Er erzählte mir, er wohnt mit seiner Mutter und zwei Katzen in einer kleinen Wohnung in Schmölln in Thüringen. Dass es bei ihm im Umfeld kaum jemand gibt, der eben so rechtsextremen Ansichten etwas entgegensetzt. Also ich glaube, die Normalisierung von rechtsextremen Ansichten spielt da eine ganz, ganz große Rolle. Ich glaube, auch in seinem Umfeld wurde auch über die NS-Zeit anders gesprochen, als es vielleicht jetzt bei mir zu Hause der Fall war. Also da wurden Sachen vielleicht eher glorifiziert, würde ich sagen, was früher passiert ist. Natürlich spielt eine Rolle TikTok und Instagram, das habe ich auch gemerkt. Also solche Inhalte verbreiten sich wahnsinnig, also fast rasend schnell über soziale Netzwerke. Und ich war fast erschrocken, wie offen dort gepostet wird. Also ich meine, während meiner Recherche habe ich Yannick getroffen, aber auch ganz viele andere junge Menschen, die auf Social Media Hakenkreuze posten, die sich zeigen mit Springerstiefeln, mit Bomberjacken, die den Hitlergruß machen, die gewisse Codes verwenden, die hier ganz eindeutig zu lesen sind.
Also wenn man dem zuhört, diesem Yannick, dann kann man ja nur mit dem Kopf schütteln. Also wie kann jemand so menschenverachtend werden? Wie kann jemand so fehlgeleitet sein? Und wie kann er in seinem gesamten sozialen Umfeld offensichtlich keine Korrektur erfahren?
Ja, das ist eine wahnsinnig spannende Frage, die mich natürlich auch umgetrieben hat. Eine Antwort kann ich dir natürlich abschließend nicht geben. Am Ende, wir werden es hören. Eigentlich in ein paar Tagen, wenn der Prozess beginnt, auch da wird das natürlich ein Thema sein, woher diese Radikalität kommt. Und die hat mich natürlich auch erschreckt. Also dieser Vernichtungsgedanke. Wir haben es gerade in seiner Sprachnachricht ganz eindeutig gehört, was er gesagt hat. Und dieser Vernichtungsgedanke ist in der Szene total präsent. Also es geht ja nicht darum zu sagen, wir schließen jetzt eine Gruppe aus, sondern sie sollen vernichtet werden. Und diese Radikalität, das fand ich auch wahnsinnig bedrückend. Und ehrlicherweise, ich konnte es auch nicht fassen erstmal, dass man das ernst meint.
Ja, und mit diesen Menschen warst du im direkten Kontakt. Du warst ihnen manchmal sogar fast ausgeliefert, wenn du mit ihnen tatsächlich zusammengetroffen bist. Du wusstest ja nicht, ob sie Waffen dabei haben, ob sie vielleicht hinter deinem Rücken irgendwas über dich rausgefunden haben. Also wie war diese Situation?
Das war krass, muss ich sagen. Also ich glaube, diese Zeit, diese Undercover-Recherche war die extremste Zeit, die ich bisher hatte, weil genau wie du sagst, also ich bin morgens aufgewacht, habe das Handy in die Hand genommen und ich habe eigentlich schon auf die Nachricht gewartet. Isabel, ich glaube, wir wissen, dass du keine Kameradin bist, sondern dass du hier recherchierst. Und gegen Ende meiner Recherche habe ich mich auch wahnsinnig unsicher gefühlt, weil ich ständig in meinem Kopf hatte, vielleicht steht jetzt bald jemand vor der Tür, vielleicht werde ich irgendwo hingelockt. Man entwickelt dann so eine Art, ich nenne es jetzt mal gesunde Paranoia. Ich habe zum Beispiel gegen Ende der Recherche keine Pakete mehr angenommen.
Also dass das Ganze sehr gefährlich ist, das kann ich mir wirklich alles vorstellen. Du hast dich trotzdem entschieden, eben dein Gesicht zu zeigen, tatsächlich auch deinen Klarnamen und damit ja auch schon nicht nur für dich was zu riskieren, sondern auch vielleicht für deine Familie. Wie ist das da aufgenommen worden?
Also wir haben lange in der Redaktion diskutiert, ob ich mit Klarnamen und meinem Gesicht auftreten soll, aber ich habe mich dann am Ende durchgesetzt, weil ich auch ein Zeichen setzen wollte. Ich wollte zeigen, ich verstecke mich nicht, also ich will Rückgrat zeigen und ich will auch der Szene das Gefühl geben, ihr seid nicht sicher in euren Blasen, wo auch immer ihr euch rumtreibt und was ihr plant. Vielleicht gibt es eine Investigativjournalistin, die schon lange mitliest. Aber wie gesagt, das ist natürlich eine sehr privilegierte Situation und es funktioniert auch nur, wenn man eben die richtigen Sicherheitsstrukturen hat. Ich meine, ich hatte punktuell auch Personenschützer an meiner Seite und ich meine, das braucht man natürlich, weil Neonazis zu unterwandern ist kein Spaß, aber ich wollte ein Zeichen setzen.
Du bist aber einmal fast aufgeflogen. Kannst du uns vielleicht diese Szene nochmal kurz beschreiben?
Also das war an einem Abend, da war ich eingeladen in so einer Laube bei einem Kameraden, wir nennen ihn im Podcast Justin. Der hat mich eingeladen erstmal zu einem Waffentraining, ja, und ich war dann bei ihm irgendwo in Sachsen alleine in dieser Laube mit ihm zusammen Und irgendwann, nach ein paar Stunden, gesellte sich sein Stiefvater zu uns. Und sein Stiefvater war früher in seiner Jugend auch in der Neonazi-Szene unterwegs. Und der wusste nicht, was mit mir anzufangen ist. Ich hatte das Gefühl, der hat es mir schon angesehen. Hm. Und der hat Fragen gestellt, die fand ich ja unangenehm. Der hat versucht, mich abzutasten. Aber ich glaube, es hat trotzdem funktioniert. Ich glaube, meine Tarnung hat trotzdem gehalten, weil irgendwann sagte er dann zu mir, ihr müsst so aufpassen in der letzten Verteidigungswelle, weil es gibt so viel V-Leute und ihr müsst echt aufpassen, wen ihr da in euren inneren Kreis holt. Und ich habe genickt und innerlich natürlich geschmunzelt, weil er natürlich mir als Investigativjournalistin gegenüber saß. Mhm.
Das ist Wahnsinn, also auch wenn er das längst weiß und erfahren hat. Also ich finde es immer noch schwer, mir diese Menschen normal vorzustellen. Also jetzt jenseits ihrer Parolen, ihrer menschenverachtenden Sprüche, ihrer Verbrechen, die sie begehen. Also sie sind ja auch Freunde, sie sind Partner, sie haben wahrscheinlich Freundinnen, Liebesaffären, was auch immer. Bist du da wirklich vorgedrungen?
Na klar, auch Neonazis suchen nach Liebe, auch die haben Beziehungen, auch in der LVW gab es natürlich kleine Tete-a-Tetes, sage ich jetzt mal, das habe ich schon mitbekommen. Mhm. Aber ich glaube, nochmal zu der Frage, warum sind die eigentlich so, wie sie sind? Ich glaube, was eine ganz große Rolle spielt, ist eben diese Suche nach Anerkennung. Das ist mir ganz oft begegnet. Also, dass man sich aufwerten will in der Gruppe. Es wurde beispielsweise ja auch mit verschiedenen Positionen gearbeitet. Also man war nicht nur einfach LVW-Mitglied, sondern man konnte eine Position erreichen. Eine Position war zum Beispiel Gauleiter. Ja, wir kennen diesen Begriff, ja. Und es war erstrebenswert, diese Position zu bekommen, weil man dann einen Rang höher gestiegen ist. Es gab auch andere Positionen, wie zum Beispiel Propagandaminister. Diese Position hat den 15-Jähriger inne. Und diese Aufwertung in der Gruppe hat, glaube ich, den Menschen ja eben eine Aufwertung gegeben. Sie haben Freunde, sie haben eine enge Kameradschaft. Also ich glaube, dass ein großes Problem ist die Normalisierung in der Gesellschaft, also dass in ihrem Umfeld nur die gleiche Meinung herrscht. Dazu kommt, dass ich mitbekommen habe, dass viele dieser Jugendlichen auch Eltern haben, die vielleicht damals in den 90er Jahren auch bei den Baseballschlägerjahren dabei waren, die selber in der Szene unterwegs waren. Und Jugendliche haben dann vielleicht den Gedanken, ich möchte noch radikaler sein als meine Eltern oder ich möchte da weitermachen, wo die aufgehört haben. Und diese Dynamik habe ich auch bei einigen gemerkt aus der LVW. Ich hatte zum Beispiel eine Situation, da eben die mit dem Stiefvater, der ja auch in den Baseballschlägerjahren als Neonazi unterwegs war, ich habe total gemerkt, dass sich sein jugendlicher Stiefsohn total an ihm orientiert. Der hat immer wieder Fragen gestellt. Mensch, wie hast denn du das damals gemacht mit den Geflüchtetenheimen? Wie habt denn ihr das gemacht? Kannst du mir nicht Tipps geben? Und ich stand fassungslos da, als der Stiefvater aus seiner Zeit erzählt hat und sein Stiefsohn sitzt daneben, saugt das alles auf in der Hoffnung, das dann umsetzen zu können, 30 Jahre später.
Und nichts gelernt, der Stiefvater.
Nichts gelernt, ja.
Unfassbar. Jetzt ist natürlich die ganze Geschichte publik und es gibt eben, du hast es angesprochen, den Prozess. Am 5. März beginnt er gegen Jannik. Wer ist noch alles dort angeklagt?
Also es geht um 7 mutmaßliche Mitglieder und ein mutmaßlicher Unterstützer. Alles junge Männer, die ich kennengelernt habe während meiner Recherche. Also es geht um versuchten Mord, es geht um Verabredung zum Mord, es geht um Sachbeschädigung. Also keine Kleinigkeiten, von denen wir hier reden.
Hm. Und dementsprechend kann ich mir vorstellen, wenn du dort auch wieder aussagen wirst, wird man dich bedrohen und ja, dich mit Hass überschütten. Was tust du konkret dagegen?
Auf meine Sicherheitssituation, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig, weil ich will natürlich der Gegenseite jetzt auch keine Angriffsfläche geben, aber ich bin geschützt. Also ich glaube, die Situation dann im Prozess, da bin ich wahrscheinlich mit dem BKA dann unterwegs. Die Tage davor haben wir uns um Strukturen gekümmert, die mich schützen werden. Es wurden Dinge bei mir zu Hause installiert, die mich sicherer fühlen lassen. Es wird aber auch nochmal bestimmt über Personenschutz nachgedacht. Bisher gab es nur eine Situation, die mich wirklich besorgt hat. Und zwar wurde ein handgeschriebener Zettel in der Zelle gefunden bei einem Mitglied der LVW. Und da stand drauf, ja, man schwört Rache und man schwört, diese Journalistin zu töten. Hm. Wie ernst das alles ist, weiß ich natürlich nicht.
Also es macht bedrückt, es macht einen beklemmt, aber ich würde sagen, es ist auch ja eine unheimliche Leistung, sowas wirklich offen zu legen und sich so einer Situation auszusetzen. Außer dem Podcast gibt es ja zu der Recherche auch eine Doku und mehrere Artikel. Und im April kommt dann bei Hoffmann und Campe ein Buch heraus, Undercover unter Nazis als Frau im Herz der rechtsextremen Szene. Das ist natürlich wirklich eine richtig große Sache alles. Und du hast ja auch selber gesagt, das war die interessanteste Zeit in meinem Leben. Kannst du in Zukunft überhaupt dann noch undercover auf diese Art weiterarbeiten oder war es das jetzt?
Oh nein, das würde ich nicht sagen. Also Isabel hat viele Gesichter und ich würde nicht sagen, dass ich das jetzt an den Nagel hänge, auf gar keinen Fall. Ich will aber jetzt nicht zu viele Details verraten, die es mir vielleicht dann später schwerer machen, aber auf jeden Fall werde ich weiter undercover arbeiten.
Wir bedanken uns herzlich für diese ganzen Schilderungen und Informationen. Angelique Geray über den Podcast Braune Kinderzimmer Undercover bei jungen Nazis. Alle Folgen abrufbar bei Stern und bei RTL Plus und überall, wo es Podcasts gibt.
Ich danke dir für das Gespräch.